Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
5 Jahre liegt der Ausbruch der Corona-Pandemie zurück, durch die der Tourismussektor besonders gebeutelt wurde. Mittlerweile hat sich die Branche erholt und verzeichnet für die kommende Sommersaison Rekordbuchungen. Zugleich wird das klassische Modell der im Reisebüro gebuchten Pauschalreise immer stärker in Frage gestellt. Über diese Strukturveränderungen habe ich mit Marc Tanz gesprochen, COO der zum Rewe-Konzern gehörenden DERTOUR. Er nimmt auch zum Vorwurf Stellung, die Reiseveranstalter würden den Overtourism an bestimmten Orten befördern.
Was man natürlich immer gerne so plakativ darstellt in Zeitungen, ist die Homer-essenden Kreuzfahrtgäste, die in Venedig einfallen. Das ist ja so ein typisches Bild, was immer gemacht wurde. Man kann da ganz gut entgegenwirken, insbesondere im Pauschalreisebereich. Sind die Hotels, die da sind, werden gefüllt, aber es gibt ja nicht mehr. Es ist sicherlich eher ein Thema, dass Privatwohnungen auch für Urlaubsreisende genutzt werden. Dadurch entsteht eher dieses Thema.
In Großstädten vor allen Dingen.
Ganz genau, gerade in Großstädten, ob legal oder illegal, das sei mal dahingestellt. Aber dadurch kommen natürlich viel mehr Leute in die Städte und nehmen dann die günstigen Mieten oder die günstigen Wohnungen dann auch den Einheimischen weg. Von daher ist das sicherlich ein Thema. Wir als Veranstalter wirken da entgegen. Wir versuchen zum Beispiel die Nebensaison zu stärken. Overtourism findet ja hauptsächlich in der Hauptsaison statt, also wenn alle Ferien haben. Das ist ja, es gab ja schon mal Zeiten, wo die Ferien alle relativ nah beieinander sind. Das hat die Regierung ja gemerkt, dass das wenig Sinn macht. Das ist wieder ganz gut aufgeteilt. Und wir versuchen diese Nebensaison zu stärken durch attraktive Angebote, aber auch durch bestimmte Zielgebiete, die eben auch außerhalb des Sommers gut bereist werden können. Da ist immer ganz wichtig, dass die Infrastruktur auch mitspielt. Wenn wir Hotels haben, die wir offen lassen, aber es von den Airlines kein Flugangebot gibt, wird dieses Land halt nicht bereist. Wenn die Restaurants alle zumachen, weil die Einheimischen sagen, nach einem halben Jahr Sommersaison möchte ich jetzt gerne zumachen, dann kommen auch keine Gäste. Also es muss die Infrastruktur vor Ort da sein.
Ja, lieber Herr Tanz, ganz herzlich willkommen zu Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Und heute möchte ich mit Ihnen gerne über die Veränderungen im deutschen Reisemarkt sprechen. Und ich fange mal mit einem Zitat an. Wir gehen davon aus, dass es ein sehr guter, bombastischer Sommer wird, haben Sie schon im letzten Dezember gesagt. Ist Ihre Prognose eingetroffen, Herr Tanz?
Ja, absolut. Also die ist eingetroffen. Ich wurde oft zitiert mit dem Satz, hat die Presse dankend aufgenommen nach unserer Pressekonferenz. Aber das hat sich bestätigt. Also wir sehen sehr, sehr gute Buchungseingänge. Wir sind bei 15% plus, was das Thema Gästeanzahl angeht, gegenüber einem Sommer, der schon sehr, sehr gut war. Also gegenüber Vorjahr, was schon wirklich ein sehr, sehr guter Sommer war. Und wir hatten auch einen sehr guten Winter. Also die Leute haben Lust zu reisen und das machen sie auch.
Ich habe gelesen, dass Ihre Planung dadurch erleichtert wird und die Prognose insofern auch, dass die Zahl der Frühbucher stark nach oben gegangen ist. Das war ja in der Corona-Zeit mal anders. Da hatten sich die Kunden viel mehr Zeit gelassen bis zur Buchung. Aber insofern hat sich das Verhalten wieder, kann man sagen, normalisiert.
Ja, das ist korrekt. Wir haben während Corona und auch nach Corona noch gesehen, dass Gäste sehr, sehr kurzfristig buchen, weil sie einfach Unsicherheiten hatten, A, ob sie gesund sind und B, ob die Reise auch wirklich stattfinden kann. Wir als Veranstalter, nicht nur wir, auch andere Veranstalter, also die Branche hat dem entgegengewirkt, weil man will natürlich auch einen großen Planungshorizont haben. Man muss ja Airlines Sitze einkaufen, Hotels müssen gefüllt werden, Transfers müssen organisiert werden und von daher ist uns das Thema frühzeitiges Buchen sehr, sehr wichtig. Der Gast bekommt Frühbuchervorteile, also bis zu 45% spart der Gast, wenn er früh bucht. Das ist schon signifikant. Und wir haben eben sogenannte Flex-Pakete eingeführt. Das heißt, der Gast kann für wenig Geld sich eine Option dazu kaufen, dass er eben flexibel bis 15 Tage vorher stornieren kann. Und das hat dazu beigetragen, dass wir eben mittlerweile auch wieder sehr, sehr langfristige Buchungen sehen. Die Sorge der Veranstalter war am Anfang, dass das Gäste ausnutzen, dass sie eben dann für diese Flex-Option, ein Beispiel, sie zahlen 59 Euro für eine ganze Familie und können dann 15 Tage vor Abreise kostenlos stornieren. Die Sorge, dass kurzfristig storniert wird, das ist nicht eingetroffen. Das liegt daran, wer schon bucht, der hat auch eine Vorfreude auf den Urlaub und dann nimmt er seine Buchung auch entsprechend wahr.
Angesichts der ansonsten ja doch etwas trüben Stimmung im Lande, Wirtschaftsflaute, geopolitische Auseinandersetzung, sind die Wachstumsraten in der Touristik ja erstaunlich. Oder kommen sie gerade daher? Wie sehen Sie die Ursachen?
Ja, wir sehen schon einen zunehmenden Fokus von Konsumenten auf das Thema Erlebnisse und Reisen im Allgemeinen, weniger auf materielle Dinge. Das sieht man ja auch in anderen Branchen im Moment, die alle negativ Schlagzeilen haben. Umsatzrückgänge, Stückzahlen gehen runter, die Ergebnisse brechen ein. Das ist in der Tourismusbranche gar nicht der Fall. Gäste wollen reisen, sie reisen und das ist ihnen sehr, sehr wichtig. Wir sehen das an den Buchungseingängen zum einen, aber auch Umfragen zeigen das. Es gibt eine aktuelle Umfrage, die sogenannte Reiseanalyse. Dort wurden 12.000 Reisende befragt, wie sie denn ihr Kaufverhalten in Zukunft sehen. Und da ist das Thema Reise auf Platz 3, ganz knapp hinter Platz 2. Platz 2 ist das Thema Gesundheit und Platz 1 weiterhin unangefochten. Natürlich das Thema Lebensmittel, gegessen und getrunken wird immer, sagen die Gastwirte. Das sieht man eben auch. Wir sehen natürlich trotzdem, dass es ein Preisbewusstsein gibt, würde ich es mal formulieren. Also den Gästen, die bei uns buchen, ist es schon sehr wichtig, dass sie qualitativ hochwertige Produkte buchen, aber für einen guten Preis. Das sieht man zum einen am Zielgebietsmix, zum anderen aber auch an den Sachen, die gebucht werden. Wir haben über 80% 4- und 5-Sterne-Hotels, die bei uns gebucht werden. Wir sehen einen starken Zuwachs bei All-Inclusive-Buchungen. Das liegt zum einen natürlich daran, dass das Angebot heute ein anderes ist, als es noch früher bei All-Inclusive war. Also All-Inclusive ist jetzt nicht mehr Buffet und wir werden nur satt, sondern da gibt es schon Live-Cooking-Stationen und man kann da richtig gut und lecker essen. Und für Familien ist das eben eine planbare Größe. Sie wissen bei Buchung, was sie der Urlaub insgesamt kostet. Ihre Kinder können so viel Eis essen, so viel ungesunde Cola trinken, wie sie wollen. Also ist eine planbare Größe. Aber sie leisten sich mehr, auch höhere Zimmerkategorien. Da wird mehr Seeblick gebucht, weniger seitlicher Mehrblick. Also Gäste gönnen sich was, wollen eine gute Qualität zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Und da sind wir als DERTO halt sehr gut aufgestellt, weil wir von der einfachen Pauschalreise bis hin zur Fernreise, aber auch komplexe Rundreisen haben, wo sie 3-4 Wochen durch Namibia reisen können, von uns geführt und da tolle Sachen erleben können. Also ist für jeden was dabei. Und aufgrund des großen Produktportfolios sehen wir hier gar keine Buchungszurückhaltung, ganz im Gegenteil.
Was geben denn Haushalte in Deutschland pro Kopf für das Reisen aus und welche Trends gibt es jetzt mit Blick auf Reisedauer und Preis?
Ja, es kommt immer darauf an, wie man das betrachtet. Also wenn man sagt, eine Reise ist auch eine Dienstreise oder eine Privatreise, wenn sie eine Nacht nur haben. Wenn man sich diesen gesamten Topf mal anschaut, dann gibt man nach YouGov und GfK 361 Euro pro Person und für die Reise aus. Das klingt erstmal relativ wenig, wenn man sich den sogenannten organisierten Urlaubsmarkt anschaut, also die Buchungen, die bei Veranstaltern oder auch über Reisebüros laufen, liegen wir auch mit den nur Hotelübernachtungen bei 503 Euro. Allerdings ist das auch ein Wert, wo Ihre Zuhörer wahrscheinlich sagen, so günstig habe ich noch keine Pauschalreise gebucht. Das ist richtig. Wenn man eine Pauschalreise bucht, da liegt der Durchschnittspreis ungefähr bei 1200 Euro pro Gast. Das ist so eine durchschnittliche Größe für eine Pauschalreise.
Und werden die Reisen tendenziell länger? Wird häufiger verreist? Steigt der Preis der Reise, die Nachfrager buchen?
Ja, also wir haben nach Corona gesehen, dass die Durchschnittspreise stark gestiegen sind. Das liegt zum einen an dem Thema Inflation, aber auch an dem bereits angesprochenen Thema, dass sich Gäste mehr leisten. Also auch während Corona war unser Hauptreiseziel, was Umsatz angeht, die Malediven, weil Gäste eben dachten, da sind sie alleine auf der Insel und können einen tollen Urlaub verbringen. Das sieht man eben auch in den Zimmerkategorien, dass es größere Zimmerkategorien gibt. Also es ist ein Mix aus Preissteigerung durch Inflation, aber eben hauptsächlich auch durch das Thema, wir gönnen uns mehr und die Gäste reisen auch einen Tag länger. Das sehen wir eben auch, dass sie länger ihren Urlaub verbringen, dafür vielleicht mal die eine oder andere Städtereise im Moment nicht machen, aber ihren klassischen Erholungsurlaub mit der Familie oder auch als Paar oder auch als Alleinreisender, das sieht man, das dauert einen Tag länger als in der Vergangenheit.
Sie haben ja als der Tour Europa auch den Blick auf das Reiseverhalten in anderen Ländern. Unterscheidet sich das, was Deutschland angeht und seine Nachbarn?
Unwesentlich. Also auch unsere europäischen Nachbarländer reisen alle sehr, sehr gerne. Auch das sehen wir. Ich hatte ja gerade gesagt, dass wir 15% Gäste plus in Deutschland haben gegenüber Vorjahr für den Sommer. Ganz Europa sehen wir 14% Gäste plus, ein Umsatz plus von 18%, also eine leichte Preissteigerung. Liegt aber nicht daran, dass die Reisen teurer geworden sind, sondern hauptsächlich an dem Zielgebietsmix. Es werden wieder mehr Fernreisen gebucht. Das sehen wir sehr, sehr deutlich. Das war nach der Pandemie erstmal nicht der Fall. Da sind die Leute, nachdem sie in der Pandemie eher, wir nennen es erdgebundene Reisen, mit dem Auto nach Italien, in die Schweiz, nach Österreich oder nach Deutschland gefahren sind, dann haben sie sich getraut, 2-2,5 Stunden Flugreisen zu machen. Und jetzt mittlerweile trauen sie sich auch wieder in die Ferne. Und daher durch diesen Zielgebietsmix, wie wir ihn nennen, sieht man eben 14% Gästewachstum, entsprechend 18% Umsatzwachstum. Also die europäischen Länder reisen relativ ähnlich. Es gibt schon einen Unterschied. In vielen europäischen Ländern ist das Thema Fünf-Sterne-Hotel nochmal gefragter. Also ein Drittel der Gäste buchen Fünf-Sterne-Hotels bei uns in Gesamteuropa innerhalb der DERTO-Gruppe. Deutsche, Österreicher und Schweizer reisen 11 Tage im Schnitt. Die Osteuropäer reisen nur 8 Tage. Also auch da gibt es einen Unterschied. Wir haben in Deutschland eine höhere Reisebürodichte. Deswegen ist der Buchungskanal in Deutschland bei uns zu 2/3 über Reisebüros. Das hat den Vorteil, dass sie immer einen Ansprechpartner haben, dass sie beraten werden. Viele der Reisebüro-Mitarbeitenden kennen auch die Zielgebiete, die sie für sie einbuchen. Sie waren schon mal persönlich da. Sie wissen, ob es ein grober Kiesstrand ist oder ein feiner Sandstrand ist. Sie haben es selbst schon mal erlebt. Und das Thema persönliche Beratung spielt in Deutschland eine sehr große Rolle. 2/3 der Buchungen gehen über Reisebüros. In anderen Märkten ist das nicht der Fall. Die haben eine geringere Reisebürodichte und da wird der Online-Anteil wesentlich höher sein und auch mehr genutzt, dass man online direkt die Buchung durchführt.
Kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf auf die Vertriebskanäle. Ich wollte nochmal fragen, Malediven haben Sie eben erwähnt, aber welche Destinationen laufen bei Ihnen in dieser Saison darüber hinaus besonders gut?
Die klassischen Zielgebiete, wir unterscheiden zwischen Kurz- und Mittelstrecke und dem Thema Fernreisen. Im Kurz- und Mittelstreckenbereich, die Top 3 unterscheiden sich ab und zu mal in der Reihenfolge, aber generell sind sie relativ konstant. Platz 1 unangefochten die Türkei aktuell für den Sommer. Platz 2 Spanien ist auch in der Regel unter den Top 3. Griechenland hat sehr stark aufgeholt während der Pandemie, haben sehr viele Hygienekonzepte damals umgesetzt, ist weiterhin unter den Top 3. Dann haben wir noch Ägypten und Tunesien. Das sind Länder, die sehr gerne bereist werden. Da haben wir auch sehr große Steigerungsraten gegenüber dem Vorjahr. Das liegt daran, dass man da für relativ günstiges Geld einen ganz tollen Urlaub machen kann, einen tollen Service in tollen Hotels. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis ist da sehr, sehr gut. Der Fernstrecke, die klassischen Ziele, der Indische Ozean, ich hatte es gerade schon angesprochen, mit Malediven als Hauptzielort, Nordamerika, sehr stark wiedergekommen, Asien mit Thailand insbesondere ist ein klassisches Ziel. Auch sehr hohe Zuwächse haben wir in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit Dubai und Abu Dhabi insbesondere. Ja, im Sommer ist es da warm, aber da haben sich ja die Hotels drauf eingerichtet. Ich bringe mal das Beispiel, die Ferrari World ist ein klimatisierter Freizeitpark. Da können Sie nur raus, wenn Sie mit 240 auf der Ferrari-Achterbahn fahren und bei 240 Stundenkilometer ist Ihnen die Temperatur draußen relativ egal. Also auch ein Ziel, was sehr stark bereist wird. Und dann haben wir noch Südafrika und Ostafrika. Das sind die Top 5 im Fernreisebereich.
Aber nach dem, was Sie dort sagen, kommen mir zwei Fragen. Das eine, Spanien haben Sie auch wieder genannt. Da gibt es auch heftige Proteste der Einheimischen, was jetzt sozusagen Overtourism angeht. Was sagen Sie zu dem Vorwurf, dass Sie mit Ihren Reiseangeboten dort auch genau zu diesem Übertourismus beitragen?
Ja, das ist ein Thema. Das ist auch ein Thema in den Medien. Das ist auch ein Thema in den jeweiligen Ländern und Zielgebieten. Was man natürlich immer gerne so plakativ darstellt in Zeitungen, ist die Homer-essenden Kreuzfahrtgäste, die in Venedig einfallen. Das ist ja so ein typisches Bild, was immer gemacht wurde. Man kann da ganz gut entgegenwirken, insbesondere im Pauschalreisebereich. sind die Hotels, die da sind, werden gefüllt, aber es gibt ja nicht mehr. Es ist sicherlich eher ein Thema, dass Privatwohnungen auch für Urlaubsreisende genutzt werden. Dadurch entsteht eher dieses Thema.
In Großstädten vor allen Dingen.
Ganz genau, gerade in Großstädten, ob legal oder illegal, das sei mal dahingestellt. Aber dadurch kommen natürlich viel mehr Leute in die Städte und nehmen dann die günstigen Mieten oder die günstigen Wohnungen dann auch den Einheimischen weg. Von daher ist das sicherlich ein Thema. Wir als Veranstalter wirken da entgegen. Wir versuchen zum Beispiel die Nebensaison zu stärken. Overtourism findet ja hauptsächlich in der Hauptsaison statt, also wenn alle Ferien haben. Das ist ja, es gab ja schon mal Zeiten, wo die Ferien alle relativ nah beieinander sind. Das hat die Regierung ja gemerkt, dass das wenig Sinn macht. Das ist wieder ganz gut aufgeteilt. Und wir versuchen diese Nebensaison zu stärken durch preisattraktive Angebote, aber auch durch bestimmte Zielgebiete, die eben auch außerhalb des Sommers gut bereist werden können. Da ist immer ganz wichtig, dass die Infrastruktur auch mitspielt. Wenn wir Hotels haben, die wir offen lassen, aber es von den Airlines kein Flugangebot gibt, wird dieses Land halt nicht bereist. Wenn die Restaurants alle zumachen, weil die Einheimischen sagen, nach einem halben Jahr Sommersaison möchte ich jetzt gerne zumachen, dann kommen auch keine Gäste. Also es muss die Infrastruktur vor Ort da sein, müssen Ausflugsangebote da sein, es muss Flugkapazität da sein. Die Hotels, die stehen da ja und die können natürlich verwendet werden. Also Nebensaisonstärken ist ein ganz wichtiges Thema. Das Thema Destinationsvielfalt ist auch ein Thema, wo wir versuchen entgegenzuwirken, indem wir einfach sagen, es gibt auch andere schöne Destinationen. Es müssen nicht alle immer diese klassischen Zielgebiete und dadurch entzerrt sich das ja auch schon mal. Und man sieht eben einige Zielgebiete, Ägypten, Tunesien, jetzt stärker, als sie früher waren. Das Thema Griechenland, vor der Pandemie auf jeden Fall von Buchungsvolumen niedriger, als das heutzutage ist. Aber auch andere Zielgebiete, die man eben gerade im Fernreisenbereich schön bereisen kann, an die so erstmal keiner denkt. Was man auch sieht, ist, dass die Zielgebiete sich verändern. Klassische Sommerzielgebiete oder Winterzielgebiete im Fernreisenbereich, wie zum Beispiel Thailand, ist mittlerweile auch ein Zielgebiet für den Sommer. Also so verteilen sich einfach die Gäste auf mehr Städte, auf mehr Länder und dadurch kann man das sicherlich ein bisschen mehr entzerren.
Jetzt hatten Sie im Fernreisebereich zunächst mal gesagt, viele Touristen würden dann eben die 4-5-Sterne-Hotels wählen, die entsprechend klimatisiert seien. Das war das eine. Und das andere, es gibt auch wieder viele Kurzreisen, die mit dem Flugzeug absolviert werden. Beides sind ja Dinge, die man mit Nachhaltigkeit nicht so richtig zusammenbringt. Und das lässt mich fragen, weil Nachhaltigkeit spielt jetzt für uns in vielen Podcasts als einer der Transformationstreiber der Wirtschaft ja eine große Rolle. Legen die Reisenden darauf eigentlich wenig Wert?
Also wenn man Reisende fragt, ob sie Wert auf Nachhaltigkeit legen, sagen sie alle ja. Wenn wir uns das am Buchungsverhalten anschauen, würde ich sagen, das, was Gäste abstrahlen und das, was sie am Ende buchen, passt nicht ganz zusammen. Also das Thema Nachhaltigkeit ist sicherlich noch nicht so stark buchungsrelevant in der gesamten Bevölkerung. Was man aber auch trotzdem natürlich machen kann, ist, man darf immer nicht vergessen, in der Touristik, ich nenne das immer den Dreiklang, im Bereich Nachhaltigkeit ist das Thema Naturschutz, Tierschutz, aber auch das Thema soziale Verantwortung. Es gibt Länder, die leben davon, dass da Tourismus stattfindet. Das gehört ja auch zu unserer sozialen Verantwortung als Veranstalter, dass wir Gäste dorthin schicken, damit die Leute eben auch Bildung erfahren können, Geld haben, um ihre Kinder auf die Schule zu schicken oder auf die Universität zu schicken. Das Thema Nachhaltigkeit ist das Thema Tierschutz. Bei uns kann man Elefanten in der freien Natur beobachten. Bei uns kann man kein Elefantenreiten machen. Elefanten haben nichts dagegen, wenn sie beobachtet werden. Elefanten finden es aber nicht natürlich, wenn man auf ihnen reitet. Also so unterscheiden wir einfach. Naturschutz, Sie kennen das sicherlich noch. Früher hat man immer einen Plastikstrohhalm im Hotel bekommen. Die Veranstalter haben ja dafür gesorgt, dass es diese Plastikstrohhalme nicht mehr gibt, weil wir durch Vorgaben an die jeweiligen Hoteliers gesagt haben, Plastikvermeidung. Ob jetzt alle diese Papierstrohhalme mögen, ist auch mal dahingestellt.
Aber USA kriegen sie jetzt wieder.
Ja, genau, USA ist da sicherlich eine Ausnahme. Liegt aber an einer Person. Ja. aber generell machen die Veranstalter und die Touristik in Summe da sehr, sehr viel. Aber in der Tat, wir haben 1500 Hotels, die haben wir zertifiziert. Die sind nachhaltig. Die haben entweder besondere Müllvermeidung, Müllverbrennung, die haben besondere Leuchten eingebaut, die wenig Energie verbrauchen, die haben Solar, die man ja auch nutzen kann. Wenn die Sonne scheint, wird es warm, aber wenn die Sonne scheint, kann ich auch Strom produzieren für die Klimaanlage. Das passt ja irgendwie ganz gut zusammen und somit kann ich Energie einsparen. Was man schon machen kann, ist als Reisender, das sehen wir auch, dass sie, wenn sie sich um nachhaltiges Reisen kümmern wollen, lokal einkaufen. Also gehen in lokale Märkte, kaufen dort Lebensmittel ein, wenn sie keine Vollverpflegung haben. Und so kann man sich ja schon ein bisschen dem Thema Nachhaltigkeit auch annähern, auch wenn man eine Flugreise macht.
Wenn Sie Ihre Hotelkontingente einkaufen, spielt dann Nachhaltigkeit auch eine Rolle? Erste Frage. Zweite Frage, wann kaufen Sie diese Kontingente genau ein für die jeweils neue Saison? Damit hängt so ein bisschen die Frage ab, wie flexibel Sie dann noch sind, was auch unterschiedlich und sich veränderndes Kundenverhalten angeht.
Also man muss unterscheiden zwischen Vorauszahlung, die wir leisten als Veranstalter. Das ist quasi eine Unterstützung an den Hotelier, dass er auch in der Nebensaison oder wenn er zumacht, weil keine Saison ist, quasi seinen Betrieb aufrechterhalten kann, beziehungsweise auch renovieren kann. Da kriegt er Vorauszahlung von uns. Was haben wir davon als Veranstalter? Wir kriegen günstige Preise. Das ist auch wieder ein Vorteil für den Endverbraucher. Das heißt, wenn er eine Pauschalreise bucht, dann ist die Reise oft günstiger, weil wir eben rechtzeitig durch Vorauszahlung dem Hotelier signalisieren, du kannst dich auf uns verlassen, wir werden wieder Gäste zu dir bringen. Dann kaufen wir auch Garantien ein, also das heißt, wir sagen, 100 Zimmer in deinem Hotel gehören uns. Da ist man natürlich ein bisschen unflexibler, weil die 100 Zimmer muss man irgendwie füllen. Mhm. Und dann gibt es einfach die Hotels, die es gibt, die buchen wir, entsprechend haben wir Verträge mit, das sind so diese drei Kriterien. Und dadurch, dass wir diese drei Kriterien haben, wie wir Hotels einkaufen, sind wir super flexibel. Und wir wissen ja in der Regel auch, welche Gäste was anfragen. Wir sehen das Anfrageverhalten, wir sehen das Suchverhalten auch in unseren Systemen. Was schauen sich Gäste denn an? Sie hatten auch gefragt, wie lange im Voraus kaufen wir denn ein? Also auf jeden Fall ein Jahr im Voraus kaufen wir schon ein. Das heißt, wir müssen in der Tat antizipieren, was sind denn die nachgefragten Zielgebiete, wo wir nicht sicher sind. Da kaufen wir einfach nicht so viel Kontingente ein oder gehen eher in das Thema Vorauszahlung und weniger in das Kontingenteinkaufsthema. Mhm.
Sehen Sie eigentlich in der klassischen Pauschalreise noch das Reisemodell der Zukunft oder braucht die, so war mal ein Artikel überschrieben, auch eine Frischzellenkur oder hat sie die sogar schon bekommen mittlerweile?
Ja, das ist ganz witzig. Wenn ich neue Mitarbeitende bei uns begrüße, dann habe ich als erste Folie, was ist eine Pauschalreise? Früher, Doppelpunkt, sie konnten 7 Tage buchen, 14 Tage buchen, 21 Tage buchen. Sie hatten 5 Abflughäfen und vielleicht 10 Hotels. Das war der Katalog. Sie konnten nicht 6 Tage, nicht 9 Tage, nicht 11 Tage. Sie konnten nur 7, 14, 21 Tage buchen. Das kennen Sie vielleicht auch noch im Katalog. Dann gab es dann diese Preistabelle, wo stand, wenn Sie von München ausfliegen, kostet 40 Euro mehr. Wenn Sie von Frankfurt ausfliegen, 10 Euro weniger. Das waren sogenannte Vollcharter, das heißt, die Airlines sind dann im Auftrag der Veranstalter in die Zielgebiete geflogen, dort haben Busse gewartet und dann haben wir die auf die paar Hotels verteilt, die wir eben vorher eingekauft haben. Mittlerweile, und das ist schon seit vielen, vielen Jahren so, ist das nicht mehr der Fall, sondern Sie können flexibel buchen, wie immer Sie wollen. 9 Tage, 6 Tage, 5 Tage, 7 Tage, 14 Tage, 28 Tage. Sie sind völlig flexibel. Sie können alle Hotels miteinander kombinieren. Sie können alle Flüge von allen Airlines, von allen Abflughäfen kombinieren und bauen sich damit quasi eine Pauschalreise zusammen. Es gibt 2 Möglichkeiten, das nennen wir Bausteinreise. Das heißt, Sie suchen sich erst ein Hotel raus, dann sagen Sie, wie komme ich dahin? Dann haben Sie noch einen Mietwagen, den Sie dazu buchen. Und daraus machen wir dann eine sogenannte Bausteinreise, die dann auch rein rechtlich gesehen eine Pauschalreise ist.
Wenn Sie und damit auch abgesichert ist.
Das damit abgesichert, absolut abgesichert. Das heißt, Sie kriegen auch einen Sicherungsschein mit. Das ist ja das Entscheidende, dass Sie eine Insolvenzabsicherung haben, die gesetzlich vorgeschrieben ist bei dem Thema Pauschalreise und eine Bausteinreise, wie wir sie kreieren, voll flexibel, ist auch eine Pauschalreise. Wenn Sie ins Reisebüro heute gehen, dann ist es ein bisschen anders. Dann der Mitarbeiter im Reisebüro hat ein System vor sich, ein Reservierungssystem. Dort sind schon vorpaketierte Reisen, damit Sie einfach schon mal so ein Preisgefüge haben. Also Sie sagen, Sie wollen 1.500 Euro pro Person ausgeben. Dann gehen Sie dahin, sagen, Sie wollen nach Spanien, Mallorca, den Zeitraum. Und dann sagen die, okay, ich habe hier das Hotel von dem Abflughafen, aber es gibt für 10 Euro mehr noch einen Flieger 2 Stunden früher oder 2 Stunden später, soll ich den denn auswählen? Und dann kann ich wirklich ganz einfach klicken, also wir beide können das auch, ganz einfach klicken, dann hätte ich gerne den anderen Flug, zahle 10 Euro mehr oder 50 Euro weniger oder je nachdem, welchen Flug ich dann eben auswähle. Und damit haben Sie quasi eine vorpaketierte Reise, komplett individualisiert. Also dieses typische Geschäft, 7, 14, 21 Tage Vollcharter irgendwo hinschicken, das ist quasi ausgestorben. Trotzdem gebe ich Ihnen recht, Pauschalreise braucht irgendwie eine Frischzellenkur, weil alle die das Wort Pauschalreise in den Mund nehmen, haben noch 7, 14, 21 Tage im Kopf.
Da brauchen wir einfach einen neuen Namen. Der macht
genau, das ist in der Branche gerade eine Diskussion in der Tat, ja.
Das brauchen wir vielleicht. Welchen Anteil der Reisen wird von den Kunden online gebucht? Welcher in den Reisebüros? Und wie kann man speziell im stationären Vertrieb noch Mehrwert schaffen?
Also wir haben 2/3 der Reisen werden bei uns in den Reisebüros gebucht und 1/3 der Reisen werden bei uns online gebucht. Also klassischer Mix, der in der Branche allgemein üblich ist in Deutschland. Den Mehrwert, den ein Reisebüro schaffen kann, ist A, die Beratung. Also wenn Sie sich online hinsetzen, brauchen Sie mal 2-3 Stunden, um eben genau in diesem flexiblen Angebot das Richtige zu finden. Der Reisebüro-Mitarbeiter weiß genau, wo er was eingeben muss und hat dann schon mal 3 Angebote, die er Ihnen zuschicken kann. Die schickt er Ihnen mit dem Link nach Hause, können Sie mit Ihrer Frau, mit Ihrem Partner besprechen, klicken drauf und haben es dann quasi online gebucht, haben aber die Beratung von einem Reisebüro-Mitarbeiter gehabt. Im Fall der Fälle, also wir als Veranstalter kümmern uns ja um die Gäste im Zielgebiet, aber natürlich, wenn es mal einen Flugausfall gibt, ist es auch, wenn Sie nochmal einen Ansprechpartner im Reisebüro haben, der Ihnen dann vielleicht nochmal einen anderen Flug raussucht. Die Mitarbeiter in den Reisebüros, das ist uns als Veranstaltermarkt sehr, sehr wichtig, kennen die Zielgebiete, wir machen regelmäßig Inforeisen. Das ist der Grund, warum Mitarbeiter in der Touristik arbeiten, weil sie die Land und Leute sehen, erleben wirklich das, was die Gäste erleben, auch genau so, wie die Gäste das erleben. Also sie übernachten in den Hotels, sie gehen in die Restaurants, die wir empfehlen, essen und damit haben sie immer Tipps und Tricks, die sie ihnen geben können. Also Zeitersparnis, Expertise, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn sie zurückkommen und irgendwas nicht gut funktioniert hat, dann hilft der Mitarbeiter im Reisebüro ihnen auch gerne.
In anderen Branchen sehen wir aber, dass der stationäre Vertrieb stark unter Druck kommt, ob es Banken sind, ja, ob es Einzelhandel ist, ob es Buchhandlungen zum Beispiel auch sind. Wie wäre Ihre Prognose für die Zahl der Reisebüros? Wird die weiter zurückgehen?
Also ich bin seit 1992 in der Branche und mittlerweile gibt es 1/3 der Reisebüros weniger. Der Umsatz ist der gleiche geblieben. Also es gab eine starke Konsolidierung, was Anzahl der Reisebüros angeht. Das ist in der Regel der Fall gewesen, wenn es einen Inhaberwechsel hätte geben müssen, aber es keinen Nachfolger gab, der das Büro dann übernehmen wollte. Dann gehen auch mal Büros zusammen und so ist die Zahl eben weniger geworden. Wir sehen natürlich auch einen Online-Shift, der ist aber sehr, sehr gering gegenüber anderen Branchen. Also die Reisebüro-Landschaft ist in Deutschland sehr, sehr stabil, viele, viele Jahre. Und dieses Reisebüro-Sterben, was immer genannt wurde, das können wir heute nicht nachvollziehen.
Der IT-Chef der TUI hat vor knapp 2 Jahren prognostiziert, KI wird die Reiseplanung und Buchung verändern. Stimmen Sie dem zu und an welchen Stellen setzen Sie heute schon KI ein?
Das wird sicherlich die Reiseplanung etwas verändern. Gerade in der Inspirationsphase kann ich eben KI einsetzen. Das machen wir auch. Das heißt, wenn ich noch nicht genau weiß, wo ich hin möchte und was ich weiß, mit wem ich verreise, was ich erleben möchte, dann bekomme ich sehr gezielt schon mal Tipps und Tricks von der KI. Die füttern wir auch direkt mit Angeboten. Also diese KI, die wir einsetzen, kann auch auf unsere Angebote zugreifen. Und dann kriegen Sie schon mal ein paar Vorschläge zu einer für Sie passenden Reise. Und mit diesem Vorschlag können Sie sich dann eben an einen Mitarbeiter im Reisebüro wenden oder schauen auf der Online-Seite selbst nach und gehen dann nochmal durch, ob das Passende für Sie ist. Also die Vorselektion von Reisen, das kann eine KI schon sehr, sehr gut. Ein Restaurant empfehlen, in der Nähe vom Strand oder in der Nähe vom Hotel, eher schwierig, weil eine KI schaut heute natürlich, was das Thema Google-Bewertung angeht. Und auch das haben wir alle schon mal erlebt, dass es kleine Bistros gibt, die vielleicht 2 Tische haben, aber Restaurant heißen, die ganz tolle Bewertungen haben, sie aber ein Candlelight-Dinner mit ihrem Partner machen wollten, dann ist das natürlich jetzt nicht unbedingt das Richtige, was eine KI vorschlagen würde. Und da hilft der Mensch dann doch sehr, sehr stark. Wo wir auch KI einsetzen, ist beim Thema Automation. Also wenn es Flugzeitenänderungen gibt, Regelprozesse gibt, wo wir möglichst schnell Gäste informieren wollen, da hilft KI auch sehr stark, weil unsere Menschen sind natürlich in der Regel von 8 bis 20 Uhr erreichbar. Eine KI schläft nicht, macht keine Kaffeepause und ist auch am Wochenende erreichbar. Das heißt, da gibt es Themen wie im Airline-Bereich Flugzeitenänderungen, die wir eben automatisiert haben durch Robotik-Software oder auch teilweise durch KI, um den Gast möglichst schnell zu informieren. Und die Sorge, die viele ja haben, ist, dass KI quasi die Mitarbeiter obsolet macht.
Arbeitsplätze genau reduziert. Mhm.
Ja, das sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Das Arbeiten wird sich verändern. Es wird einfache Tätigkeiten geben, die wegfallen werden. Man wird sich um die komplexeren Themen dann kümmern müssen. Das ist nicht immer gut für Mitarbeiter, weil wenn sie in der Buchhaltung früher 100 Belege eingeben mussten und von diesen 100 Belegen haben sie 97 Mal ein Erfolgserlebnis gehabt, weil es kein Problem gab und sie alle Infos hatten, dann hatten sie nur 3% Misserfolg und die mussten sie sich kümmern. Heute macht die KI quasi oder Robotik-Software die 97%, die einfach durchlaufen und sie haben gefühlt nur noch die Problemfälle. Das ist natürlich für einen Mitarbeiter schon anderes Arbeiten und man hat aber mehr Zeit und gerade in der Touristik hat man mehr Zeit, um sich um die Gäste zu kümmern, um das persönliche Ausflüge, die wir anbieten, zu kümmern. Also es wird sich ändern, ja, die Sorge, dass wir dadurch mit viel weniger Mitarbeitern auskommen, die sehe ich nicht ganz. Also wir müssen mit weniger Mitarbeitern auskommen, weil es einfach einen Fachkräftemangel gibt. Von daher ist Automation notwendig, damit man eben mit den bestehenden Leuten Gäste betreuen kann. Aber wie gesagt, eine KI kann heute noch nicht alles und ich glaube auch nicht in Zukunft, dass sie alles kann.
Jetzt fehlt der Name des größten Konkurrenten schon. Ich habe ihn ins Spiel gebracht. Wo liegen denn Ihres Erachtens die Wettbewerbsvorteile Ihres Hauses gegenüber den ja immer noch zahlreichen Wettbewerbern?
Also jeder ist ein bisschen anders aufgestellt. Wir sind im Bausteinbereich sehr, sehr stark. Wir kümmern uns, wir sind der Marktführer im Bereich Baustein, im Bereich Fernreisen. Wir haben Meyers Weltreisen, eine Marke zum Beispiel, neben der Tour auch der Spezialist für alles Ferne, nennen wir ihn. Also wir sind groß geworden mit dem Thema Bausteinbereich. Wir sind seit 20 Jahren mit einer Technologie gestartet, dass wir eben flexibel Reisen anbieten können. Und deswegen ist das Bausteingeschäft, flexibel Reisen zusammenstellen, daraus eine Pauschalreise machen, individuell auf den Gast zugestellt, das ist sicherlich einer unserer USPs.
Sie haben unter Ihrem Dach eine ganze Reihe unterschiedlicher Marken. Was spräche gegen eine Konzentration und Auflösung dieses Mehrmarkenansatzes?
Also wir haben uns schon auf das Thema der Tour als Lead-Brand konzentriert. Das heißt, wenn Sie Fernsehwerbung sehen, Radiowerbung, dann sehen Sie immer nur Werbung für der Tour. Das ist unsere Lead-Brand. Aber wir haben auch Submarken, wie zum Beispiel Meyers Weltreisen, die ich gerade erwähnt habe, die eben sehr speziell auf das Zielgruppe Fernreisen sich fokussiert, auch separate Services anbieten für unsere Reisebüropartner, für den Endkunden. Also ein Concierge-Thema, der sie quasi virtuell, also es sind wirklich Menschen auch, die dahinter stehen, aber nicht vor Ort, sondern virtuell über heute normale Kommunikationsmedien, Telefon, aber auch Chat und E-Mail auf der Reise begleiten. Und das ist sicherlich sehr, sehr individuell. Und das wollen wir nicht mit der generischen Marke der Tour verbinden. Der Tour unsere Lead-Brand, aber dann haben wir auch einzelne Brands, die eben speziell auf Zielgruppen sich fokussieren.
Zum Teil sind Sie auch selbst Betreiber von Hotels und Clubanlagen. Hat das die Ursache darin, dass die Wertschöpfung höher ist als bei der reinen Reisevermittlung? Und welche Rolle spielt das in Ihrem Gesamtmix? Es dominiert ja nicht bei weitem, ist aber ein gewisser Anteil.
Auf jeden Fall. Also das spielt eine große Rolle. Wir wollen natürlich in der Wertschöpfungskette möglichst viel für den Gast tun. Unsere Wertschöpfungskette ist komplett von der Inspiration übers Reisebüro bis hin zum Veranstalter, der die Reise zur Verfügung stellt, dann aber auch eben das Erlebnis im Hotel bis hin zur Gästebetreuung durch unsere Reiseleiter. Ich sage immer, der beste Kunde für uns ist ein Kunde, der bei uns im Reisebüro gebucht hat, in unserem eigenen Reisebüro oder auf unserer eigenen Online-Webseite, der bei uns eine Bausteinreise bei der Tour gebucht hat als Veranstalter, der in eines unserer Hotels geht und der dann noch einen Ausflug und einen Privattransfer in unserer sogenannten DMC, also Destination Management Company, früher Reiseleiter genannt, bucht, das ist für uns der beste Kunde. Und ein Beispiel ist natürlich das Thema, wenn wir eigene Hotels haben, in denen unsere Gäste gehen, dann haben wir eben die Wertschöpfung einmal durch uns als Veranstalter, die Marge, die man da verdienen kann, die ist zugegebenermaßen sehr, sehr gering. Also Veranstalter haben eine sehr, sehr niedrige Marge. Und im Hotelbereich kann man noch ein bisschen mehr Geld verdienen. Und das ist der Grund, warum wir so stark dank unserer Muttergesellschaft der REWE auch in Hotels investieren.
Wollen Sie das verstärken?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben sehr viel investiert. Wir haben zum Beispiel Aldiana seit 2022 in unserem Portfolio, Urlaub unter Freunden, Cluburlaub. Und das ist die Marke mit 11 Clubs im Moment. Und wir haben auch nach und nach die Hotels gekauft. Also wir haben jetzt 4 Hotels selbst gekauft, auf Fuerteventura in Ampelwang und auch in Andalusien und in Italien, das sind dann unsere Hotels. Warum ist uns das so wichtig, dass das kein Pachtbetrieb ist? Weil wir können dann Qualität sicherstellen. Das heißt, wir können die Zimmer renovieren, wir können die Umgebung renovieren. Wir wissen, was der Gast vor Ort erlebt. Er meldet sich bei uns an der Rezeption. Diese Informationen fließen auch über unsere CRM-Systeme dann zum Veranstalter und auch zum Reisebüropartner, dass er eben weiß, was ist vor Ort gewesen, damit der Gast sich gar nicht beschweren muss, wenn was nicht gut ging, sondern wir direkt aktiv ihn kontaktieren können. Und das geht eben nur, wenn das wirklich aus einer Hand kommt.
Jetzt hätte ich noch ein, zwei persönliche Fragen, nämlich Sie haben Ihre Berufslaufbahn ja im IT-Bereich begonnen, später immer mehr in den Vertriebs- und Servicebereich hineingegangen. Warum diese Verschiebung?
Ja, Also die Frage ist immer, warum bin ich Datenverarbeitungskaufmann geworden, heute Fachinformatiker? Das lag am Berufsinformationszentrum, in dem ich mich nach meinem Abi einfach erkundigt habe, was gibt es denn für Berufe, wo man nach der Lehre einigermaßen Geld verdienen kann. Und da kam der IT-Bereich natürlich ins Spiel. Das war 1992, da war IT noch was Besonderes. Und Datenverarbeitungskaufmann bzw. Fachinformatiker ist ein Ausbildungsberuf, wo Sie sowohl eine kaufmännische Ausbildung machen wie ein Industriekaufmann, als auch eine technische Ausbildung. Also ich könnte einen Computer zusammenschrauben. Ich konnte einen Computer zusammenschrauben, ist vielleicht der richtige Begriff. Und ich habe auch Programmieren gelernt. Und ich habe dann aber im Vertriebsinnendienst angefangen und habe dann gemerkt, dass der Umgang mit Menschen mir wichtiger ist als mit Maschinen. Und habe so meine Karriere im Vertrieb gemacht. Und da kam halt immer mehr dazu. Und dann kam das Thema Kundenservice noch dazu. Und ich bin einfach gerne in der Umgebung von Leuten und von Menschen. Und von daher bin ich dann in den Vertrieb gegangen.
Da gibt es jetzt ja unterschiedliche Branchen. Sie sind aber 30 Jahre im Touristiksektor. Was fasziniert Sie daran?
Ja, also zum einen habe ich ein großes Netzwerk dadurch gewonnen, dass ich das jetzt seit vielen, vielen Jahren machen darf. Netzwerk ist ganz wichtig. Zum einen natürlich, dass Sie Dinge auf dem kleinen Dienstweg regeln können. Viele von Airline-Chefs oder Hotel-Chefs oder Reisebüro-Chefs sind mit Ausbildende von mir mal gewesen und waren vielleicht sogar mal mit mir in der Berufsschule, haben heute Karriere gemacht und leiten vielleicht große Unternehmen. Und dann ist es natürlich gut, wenn man lange in der Branche ist, dann kann man mal über WhatsApp oder über Handy oder auch über Schnurtelefon mal jemanden anrufen und auf dem kleinen Dienstweg Dinge klären. Und warum ich damals in die Touristik bin, also ich hatte ein sehr interessantes Gespräch damals als Auszubildender und bin dann zu meinen Eltern nach Hause gegangen und meine Mutter hat gesagt, wieso willst du denn das erstbeste Angebot annehmen? Du hast doch noch Termine mit Siemens und anderen großen Unternehmen, die es damals gab. Und ich habe gesagt, du Mama, gereist wird immer, da bin ich mir sicher. Und das ist ja auch der Fall, auch wenn es mal eine Zeit gab während der Pandemie, wo wir ein Berufsverbot quasi hatten, aber das hat mir immer Spaß gemacht. Und wo kann man besser arbeiten als in der Branche, die sich um die schönste Zeit des Jahres von unseren Kunden und Gästen dreht? Das ist die Touristik. Von daher, ich habe vor, meine Rente in der Touristik auch zu Ende zu bringen.
Und haben Sie denn ein bestimmtes Reiseziel, das Sie immer wieder wählen oder probieren Sie häufig etwas Neues aus?
Da bin ich ganz langweilig, ehrlicherweise. Ich reise dienstlich sehr, sehr viel und bin ich gerne zu Hause, sage ich immer. Und auch ich habe die Lieblingsinsel der Deutschen als mein Hauptreiseziel auserkoren, weil man einfach von Frankfurt und Köln in 2 Stunden da ist. Und von daher verbringe ich wirklich fast jeden Urlaub mittlerweile auf Mallorca. Das ist für einen Touristiker total ungewöhnlich und alle lachen über mich. Aber ich finde es da einfach schön. Man ist schnell da, hat eine tolle Infrastruktur, 300 Tage Sonnenschein. Und von daher bin ich Tourismus untypisch unterwegs, ja.
Unsere Studierenden stehen bald vor dem Eintritt ins Berufsleben, fragen uns, und die Frage würde ich gerne an Sie weitergeben, welche Eigenschaften und Fähigkeiten sollte man mitbringen, um sich auch künftig in der Praxis zu behaupten?
Also Leidenschaft hilft immer. Wenn man gerne ins Büro geht oder gerne im Homeoffice sich an seinen Rechner setzt, hilft das. Das Thema Flexibilität ist ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht heutzutage, weil das, was unsere Eltern noch erlebt haben, dass sie von Tag 1 bis zur Rente in einem Unternehmen gearbeitet haben und wirklich 45 Jahre exakt das Gleiche gemacht haben, das gibt's heute so nicht mehr. Das wird es auch nicht mehr geben und das ist auch gut so aus meiner Sicht. Also Flexibilität ist ganz, ganz wichtig. Ich sage meinen Leuten immer, wenn sie neu bei uns anfangen, habt Mut für Neues, probiert Dinge aus und habt keine Angst vor Fehlern. Wenn die immer vorkommen, ist doof. Aber wenn man 100 Sachen macht und davon sind 10 Sachen falsch, ist es besser, als wenn man die 100 Sachen gar nicht gemacht hätte.
Da Dann komme ich zur letzten Frage, die eigentlich keine Frage ist, sondern die Bitte um eine Satzergänzung immer am Ende des Gesprächs, das uns jetzt ja über viele Veränderungen hat diskutieren lassen, also über Transformation auch Ihrer Branche. Wenn es jetzt einen Satz gäbe, der würde mit dem Begriff der Transformation beginnen, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie den ergänzen?
Ja, den würde ich als langen Satz wahrscheinlich dann ergänzen. Also für mich ist Transformation ein dynamischer Prozess, der zum einen einerseits an Marktveränderungen sich anpassen können muss, zum anderen aber auch Kunden mitarbeiten und auch den Gesellschafter nicht aus dem Auge verlieren darf.
Das wäre ja fast ein Satz für das Lehrbuch. Aber vielen Dank, lieber Herr Tanz. Sie haben es ja mit ganz vielen praktischen Erfahrungen verdrahtet. Danke, dass wir die heute von Ihnen einholen durften und insofern Ihren Puls fühlen konnten. Und ich darf Ihnen nur für die laufende Saison, aber auch für die Zukunft alles Gute wünschen, beruflich, aber natürlich auch privat auf Mallorca oder sonst wo. Vielen Dank für heute.